Liebe Geschworene, ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Gerichtsverhandlung, die wir hier zusammen abhalten dürfen. Wir haben hier eine symbolisch 3 Anklagte und ich möchte euch einfach nochmal die Anklagen von diesen 3 vorlesen. Ich bitte euch, dass ihr euch für das erhebt. Das ist ernst gemeint. Der erste von diesen 3, er ist ein notorischer Ehebrecher. Und sein zweites Problem ist, dass seine vielen Frauen, die er hat, viele verschiedene Götter anbeten. Denen zulieb betet auch er viele verschiedene Götter an. Wegen dem hockt er heute Morgen hier und ist angeklagt. Der zweite ist ebenfalls ein Ehebrecher. Er geht aber so weit, dass er den Mann von seiner Geliebten tötet und so zum Mörder wird. Bei unserem dritten Sträfling handelt es sich um einen Kriegsherr. Er hat Kriegsbeute mitgenommen, verbotenerweise. Aber er hat sie zu einem guten Zweck spenden. Hat er jedenfalls vorher verlauten lassen. Ich bitte jetzt euch, liebe Geschworene, euch ein Urteil zu fällen. Wir haben heute als Bonus die Gabe, dass wir einen von diesen 3 freisprechen können, wenn wir möchten. Wir können aber auch alle 3 verurteilen. Ich bitte euch, mit Handzeichen kurz zu sagen, welchen von diesen 3 als ihr möchtet freisprechen oder über gar keinen möchtet freisprechen. Ich hoffe, ihr habt euch ein Urteil gefällt. Wer möchte als erstes den notorischen Ehebrecher, der fremde Götter anbetet oder verschiedene Götter anbetet, freisprechen, soll das bitte mit Handzeichen zeigen. Okay, das sind nicht ganz so viele. Der zweite, der ebenfalls ein Ehebrecher ist und ein Mörder ist, wer möchte ihn freisprechen? Ja, etwa 3, 4. He? Und der dritte, unser Kriegsherr, wer möchte ihn freisprechen? Ja, da gehen eindeutig am meisten Hände auf. Wer möchte alle 3 verurteilen? Gnadenlos, gnadenlos. Aber wenigstens gerecht, oder? Danke vielmals für euer Urteil. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wenn Gott Richter ist, und die 3 Fälle vor sich gehabt, muss ich euch sagen, dass er einen von diesen 3 freigesprochen hat. Er hat 2 von denen verworfen und einen nennt er sogar einen Mann nach dem Herz Gottes. Was in meinen Augen ein bisschen unglaublich tönt, ehrlich gesagt. Vielleicht habt ihr es schon geahnt, entweder am Bild oder weil euch die Geschichten ein bisschen bekannt vorkommen sind. Und sonst sage ich es euch jetzt. Bei diesen 3 Anklagten handelt es sich um die 3 Könige. Und zwar nicht die 3, die Jesus besuchen, wo er geboren ist, sondern die 3 ersten Könige von Israel. Das sind die 3 einzigen Könige, die Israel als gesamtes Land regiert haben. Und das ist also wirklich Tatsache. Die haben einiges auf dem Kerbholz gehabt. Der erste König, der Salomo, das war der Ehebrecher, der verschiedene Götter angebetet hat. Der zweite König war der David, Ehebrecher und Mörder. Und der dritte war der Saul, der erste König, den Israel hatte, der als Kriegsherr versagt hat. Gott spricht einen von diesen 3 frei. Der, der, glaube ich, bei uns vorher am wenigsten Stimmen abgesahnet hat, der David. Und er geht so weit, dass er ihn einen Mann nach dem Herz Gottes nennt. Wie kann das Gott machen? Wie kann Gott 2 Könige verrühren und einen auswählen? Und dann noch der Schlimmste, in meinen Augen. Ich hätte ganz sicher für alle gestimmt, aber nicht für ihn. Vorher, wenn ich hätte die Hand aufheben müssen. Irgendwie können dort Taten nicht zählen. Sonst würde Gott das nicht machen. Aber schauen wir doch mal aufs Leben von diesen 3 und für das verlassen wir den Gerichtssaal für einen Moment. Wir kommen dann später nochmal zurück. Schauen wir das Leben von diesen 3 an. Ich habe hier eine kleine Hilfe mitgebracht, die wir nachher noch brauchen. Also lasst euch einen Moment nicht verwirren davon. Der erste von diesen 3 Königen, den wir etwas neuer anschauen wollen, ist der Salomo. Er war der 3. König von diesen 3, ist nach dem David gekommen. Der David war ein grosser König, der das Reich Israel sehr gross gemacht hat. Und jetzt kommt der Salomo an die Herrschaft an. Er war ein junger König, sehr unerfahren. Und kommt in die Position, wo mindestens 2 Schuhnummern zu gross ist für ihn. Und er steht da und ist ein bisschen hilflos. Er tappt ein bisschen hilflos in dieser Rolle vom König von Israel um. Und das zeigt sich irgendwo auch in einer Schlüsselstelle von seinem Leben. Eine Schlüsselstelle vom Leben von Salomo ist sicher der Moment, wo Gott ihm im Traum anbietet, dass er irgendetwas kann auswählen kann. Ich weiss nicht, was du auswählen würdest, wenn Gott dir das anbieten würde. Salomo hat Weisheit ausgewählt. Und Gott lobt das sogar. Gott findet das gut. Ich finde das auch besser als ein Auto oder ein Haus. Und gleich zeigt sich etwas vom Denken von Salomo. Der Salomo sagt ihm nämlich noch: Vater, ich weiss nicht, wie ich das Volk regieren soll. Ich bin da drin nie gestellt. Zwei grossartige Könige, die das Volk gross gemacht haben. Ich stehe jetzt da und ganz ehrlich, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, was ich machen soll. Bitte hilf mir, ich möchte richtige Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die so sind, wie du sie möchtest treffen. Ich möchte das Volk gut führen können, dass es in deinen Augen gut ist. Wer kann ihm das verübeln? Logisch, sagt Gott, das ist keine schlechte Wahl. Es ist auch keine schlechte Wahl. Aber es drückt gleich etwas durch. Der Salomo will keinen Fehler machen. Alles aber kein Fehler. Da kommen zwei riesen Könige, die vorher waren, und jetzt ich. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Ich muss es gut machen. Ich muss es so machen, dass es Gott passt. Ich muss es perfekt machen. Der Salomo hängt sein Herz irgendwo so an einem Perfektionismus an. Ich kann das Herz doch mal noch brauchen, das wir abbastelt haben. Er hängt das da dran an und stützt sich voll und ganz auf das. Für ihn ist es wichtig, dass das, was er macht, dass er das gut macht und dass er es perfekt macht. Und ganz lange funktioniert das auch nicht so schlecht. Wie gesagt, das war auch nicht ganz so eine schlechte Wahl gewesen. Aber wenn er eben mal etwas nicht perfekt macht, merkt man, dass das Seil nicht wirklich hält. Es funktioniert letzten Endes nicht, wenn du alles perfekt machen willst im Leben und das ist, was das Wichtigste ist. Das sehen wir am Beispiel von Salomo. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der Salomo schlussendlich nicht der König war, den Gott ausgewählt hat. Wir gehen wieder zum zweiten König. Der zweite König, der Saul, hat eine andere Geschichte. Er war der erste König von Israel und er war Kriegsherr. Israel war dort frisch, relativ frisch noch in diesem Land. Er hat sich noch nicht wirklich ganz so etabliert, hat noch viele Feinde gehabt. Und der Saul musste viel müssen kämpfen. Saul hat viele Kriege geführt, aber in seinem Leben wird immer wieder sichtbar, wie er in diesen Kriegen nicht ganz auf Gott vertraut hat. An gewissen Orten macht er Sachen, die Gott ihm anders gesagt hat, weil es kriegstechnisch gescheiter war, das anders zu machen. Und auch bei ihm gibt es für mich so eine Schlüsselstelle aus seinem Leben raus. Und zwar einmal hat er es wieder mal in einem Kriegszug eher verbockt gehabt, hat Kriegsbeute mitgenommen, die er nicht hätte sollen, taktisch zwar klug war, aber vor Gott nicht wirklich. Und dann kommt ein Prophet zu ihm und Gott redet durch den Prophet zum Saul und sagt ihm, dass es nicht gut war. Und der Saul sagt, ja, ich weiss, ich habe gesündigt, das tut mir leid, aber bitte komm jetzt mit, Prophet. Und dann tun wir zusammen vor dem Volk beten und tun mich als König vor dem Volk bestätigen. Er sagt zwar, ich habe gesündigt, das tut mir leid, aber im gleichen Satz sagt er, komm, wir gehen jetzt vor das Volk und tun mich als König bestätigen. Wo hängt der Saul? Sein Herz. Irgendwo seine Königswürde. Die ist ihm ganz, ganz wichtig. Er weiß, er ist König, zu dem gesalbt. Und die ist ihm wichtig. Und er knöpft sein Herz immer mehr an das. Er knöpft sein Herz immer mehr an das, was Gott ihm gibt. Also an das, was Gott ihm gibt, als an das, was Gott ist oder mit ihm gemacht hat. Und sein Herz hängt an dieser Königswürde. Und auch da stellen wir fest, dass in dem Moment, wo Gott die Königswürde von ihm wegnimmt und einen neuen König auswählt, das Seil nicht hält. Der dritte König, der mittlere, der David, der, den Gott ausgesucht hat, der war dort ein bisschen anders. Der David war auch König. Der David hat auch Fehler gemacht und ganz viel Schlechtes im Leben gehabt, wie wir vorher festgestellt haben. Bei ihm gibt es aber auch eine Schlüsselstelle. Und das ist ein Nicht ganz so eine bekannte Schlüsselstelle, aber ein Vers, der mich immer wieder berührt. Dass der David hatte eine Situation in seinem Leben gehabt, wo sein eigener Sohn ihn als König wollte stürzen. Also da ist eine Revolte aufgebrochen und sein eigener Sohn hat ihn auf den Thron stürzen. Und sein Sohn war stärker gewesen, und es ist klar, der David muss aus Jerusalem flüchten. Und dort lesen wir einen Vers, im 2. Samuel 15, 23 bis 25, wo steht, im Land herrschte große Trauer, als das ganze Kriegsvolk vorbeizog. Der König durchquerte das Kidron-Tal und marschierte mit allen Kriegern auf die Wüste zu. Auch Zadok war mit den Leviten bei ihm, die die Bundeslade Gottes trugen. Sie stellten sie nieder und Abiatar brachte Opfer dar, bis alle aus der Stadt vorbeigezogen waren. David befahl Zadok, die Lade Gottes in die Stadt zurückzubringen. Und jetzt kommt es, das ist für mich wirklich ein Schlüsselvers, der so viel aufzeigt vom Leben von David. Wenn der Herr mir gnädig ist, sagt David, dann wird er mich zurückbringen und ich werde die Lade und die Stadt und das Heiligtum wieder sehen. Gott legt so viel in Gottes Hand. Der David legt so viel in Gottes Hand. An was knüpft der David sein Leben? Er sagt, und die Lade, die Bundeslade, ist einerseits für die Gegenwart von Gott gestanden, aber hat ganz viel auch mit dem Königtum selber zu tun gehabt. Und der David hat sich nicht auf das gestützt. Der David hat seine Entscheidung anders getroffen. Er hat gesagt, wenn Gott mich zurückhaben will, in dieser Stadt, dann wird er mich zurückhaben. Und wenn er es nicht will, dann ist es auch okay. Aber solange ich im Willen von dem Gott laufe, in der Beziehung mit dem Gott laufe, ist alles okay. Und wenn ich da anfange schneiden, stelle ich fest, dass das Seil hebt. Der David hat sein Herz an das angehängt. Und ich möchte heute Morgen dich fragen, auch du kannst dein Leben an so ein Seil anhängen. Und ganz oft sehen wir das, so ein Seil stellt für mich das sehr gut dar. Sind das viele Fäden, wo man das Leben irgendwo dran anhängen kann? Es gibt verschiedene Sachen, die wichtig sind im Leben. Und es ist auch gut, dass verschiedene Sachen wichtig sind. Und gleich gewisse Stränge sind vielleicht dicker und andere sind etwas dünner. Auch das ist normal. Die entscheidende Frage, die ein David, ein Salomo und ein Saul müssen beantworten, ist, was ist der Mittelstrang von dem Seil, wo das Seil festhalten soll? Wo dem soll Stabilität geben, wenn alles andere raus mal reisst? Und ich möchte euch heute fragen, welcher Strang darf bei deinem Seil nicht reissen? Ich glaube, es gibt in jedem Seil, in jedem Leben von jedem Mensch etwas, das nicht reissen darf. Etwas, das nicht kaputt gehen darf, sonst zerbricht alles andere rundherum. Und ich möchte dich weiter fragen, hast du dir mal überlegt, ob dein Seil im Inneren so einen Drahtmantel hat, wie im David sein? Oder nicht? Ob die Mitte stabil ist oder nicht, wo du definierst. Und vielleicht hast du die Antwort schon mal gegeben, vielleicht gibst sie du jetzt auch sehr schnell in deinem Herzen rein. Ich möchte sie dir einfach mal weitergeben und ich möchte dich herausfordern, dass du sie die nächsten Tage mal weiterträgst und sie nicht ganz so schnell gibst. Oft ist es ein bisschen Wirrwarr, herauszufinden, was da die Mitte ist und was da wichtig ist von diesen Enden, von dem Seil. Und ich möchte dich wirklich herausfordern und bitten, dass du dieser Frage Zeit gibst und sie mitnimmst und nicht direkt jetzt gerade klärst und wieder abhockst. Das soll etwas sein, das dich nächste Woche beschäftigt. Jetzt kommen wir gleich nochmal zurück in die Gerichtsverhandlung. Wir lassen das Ganze gleich noch keine Ruhe, muss ich sagen. Ich finde es schön und gut, dass der David dank seiner Gottesbeziehung nicht verworfen worden ist. Das ist wunderschön für ihn. Für ihn auf dem Anklagestuhl ist das sehr praktisch. Und trotzdem gibt es noch einen zweiten Stuhl. Was ist denn mit dem, was Unrecht widerfahren ist? Was ist mit dem Uriah, dem Mann, den David umbringen lassen? Ist ja schön, wenn der David eine Gottesbeziehung hat, aber Uriah ist gleich tot wegen dem. Der lebt nicht einfach wieder. Er lebt nicht einfach wieder. Die Geschichte klingt wunderschön, Aber wie kann sich Gott das einfach erlauben, zu sagen, ja, weil du jetzt Beziehung mit mir hast, ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Als der Uriah tot ist, da schauen wir jetzt mal drüber hinweg. Es ist alles okay. Wie kann Gott das machen? Der Uriah bleibt tot. Darum schauen wir jetzt ein bisschen genauer an auf die Geschichte. Jetzt müsst ihr gut dabei sein, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Aber ich versuche es euch gut zu verbildlichen. Ja, in unserem Bild ist doch das Denken innen. Der David sündigt, macht ein Seich, macht etwas Schlechtes und auch mehr ab und zu. Und da davon muss irgendeine Strafe kommen, oder? Und die Strafe muss irgendwie getragen werden von mir oder Jesus oder was auch immer. Und nachher ist wieder gut. Ich sage völliger Kugus. Ich weiß nicht, was wir das aus der Bibel herauslesen. Ich glaube nicht an einen Gott, der eine Strafe braucht. Ich glaube wirklich nicht an einen Gott, der eine Strafe braucht. Aber ich glaube an einen Gott, der uns Menschen als Menschen geschaffen hat, die können denken und die können entscheiden, was sie machen wollen. Und zum Entscheiden, was man machen will, gehört ganz viel Verantwortung. Und da gehört auch dazu, dass unser Handeln Folgen hat. Die Vorlage, wo ich die nächsten Sachen darauf werde erzählen, oder ein Zitat, das wir immer im Hinterkopf behalten sollen, ist das, was Luther gesagt hat. Er hat mal gesagt, Gott ist wie ein glühender Bachofen voller Liebe. Und aufgrund von diesem Zitat gehen wir in die nächsten paar Minuten hin und schauen mal an, wie das funktioniert mit Gott und Tod und Strafe und all dem. Ich glaube, dass Gott der Schöpfer ist vom Leben. Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, Gott ist der Ursprung vom Leben. Ich glaube, Gott ist Leben pur. Gott ist Leben. Und ich glaube, Gott hat uns Menschen an die Seite von ihm gestellt. In Beziehung mit dem Leben. Und ich glaube, nur wegen dem, weil wir in Beziehung mit dem Leben sind, haben wir überhaupt Leben und leben wir. Gott hat uns aber auch die Verantwortung gegeben, dafür selber Entscheidungen zu treffen. Und Gott hat auch gesagt, das hat Folgen, weil sonst wäre es nicht wirklich eine Verantwortung gewesen. Sonst wären wir irgendwelche Puppen, die da so ein bisschen wie Hampelmänner würden rumstehen. Und Gott hat uns das gegeben. Und der Mensch braucht das. Der Mensch braucht das. Und der Mensch macht immer mal wieder einen Schritt weg von Gott. Dem sagen wir Sünde. Ich weiß nicht, was du unter Sünde verstehst. Als erstes denken wir vielleicht an irgendein moralisches Versagen. Irgendetwas Schlechtes, was ich mal gemacht habe. Kaugummi, das ich mal im Kiosk mitgehen lasse oder so. Und dann können wir natürlich die hinterführen, die Griechisch mal gehört haben. Das heisst Zielverfehlung, oder? Das ist komplett richtig. Das heisst es wirklich auf Griechisch. Das Problem ist nur, dass das Alte Testament, wo Sünde vorkommt, nicht wirklich auf Griechisch geschrieben worden ist als erstes, sondern auf Hebräisch. Und im hebräischen Denken steht Sünde für das Bild von einer Kohle, die aus dem Feuer rausgenommen worden ist und jetzt abgehalten. Das ist das Bild, das die Juden haben von Sünde. Und das Bild sollten wir ernst nehmen, weil die Juden haben uns das Alte Testament geschrieben und im Alten Testament kommt das Wort, wird das erste Mal wirklich gebraucht und gefüllt. Also die Distanz zu Gott ist Sünde. Da geht es nicht um irgendetwas Moralisches in erster Linie, sondern da geht es um eine Gottesferne, eine Gottesdistanz. Um den Schritt, den der Mensch wegmacht von Gott. Und was passiert, wenn wir weggehen vom Leben? Wir machen Sachen, die nicht zum Leben führen. Wir machen einen Schritt weiter. Und wieder sind wir einen Schritt weiter weg vom Leben. Und genau das sehen wir im Leben von David. Der David begeht Ehebruch, begeht Mord. Und ich weiss nicht, was du alles schon gemacht hast für Schritte, die weggehen von Gott. Und dem sagen wir Menschen Leben. Die Schritte, die wir wegmachen von Gott, die Schritte, die wir machen in unserem Leben, machen, sagen wir Leben. Aber eigentlich wäre der wirkliche Begriff für unser Leben eher Sterben. Weil das Ende von unserem Leben ist nicht das Leben, sondern der Tod grundsätzlich. Jeder von uns muss irgendwann mal sterben. Und das ist der Weg, den der Mensch weg von Gott durchmacht. Jeder Mensch, einzeln, in seinem Handeln, in seiner Entscheidung, die er trifft, dass er einen Schritt weiter weg von Gott macht. Wieso kann Gott nicht einfach gnädig sein und uns zurücknehmen und sagen, ja, ist jetzt schon gut, komm wieder hin. Wenn er das machen würde, würde er unser Handeln nicht ernst nehmen. Die ganze Verantwortung, die er uns gegeben hat, würde er uns wieder nehmen mit dem. Und wieso kann der Mensch nicht einfach retour? Der Mensch hat den Schritt gemacht. Und ich glaube, im Leben vom Uriah, der als Geschädigter da hockt, und vom David, der als Angeklagter da hockt, sehen wir, was Sünde für eine Auswirkung hat. Sünde ist wie eine Abwärtsspirale. Der David verletzt den Uriah und es führt ziemlich schnell zum Tod, weil er ihn umbringt. Aber auch für den David hat es negative Folgen. Auch ein David erleidet bei dem innerliche Verletzungen, die ihn immer wieder tiefer in die Sünde hineinziehen, die ihn immer weiter weg von Gott. Das ist wie so ein Abwärtsstrudel, wo du nicht mehr rauskommst. Und ich glaube, in diesem Abwärtsstrudel befindet sich die Welt drinnen, seit dem Sündenfall. Auf dieser Welt, glaube ich, leben wir in einem Zerbruch. In einem Zerbruch, der tödliche Folgen hat. Wo das Leben eigentlich weniger ein Leben, sondern ein Sterben ist. Mit dem Ziel vom Tod. Wenn ich jetzt fertig wäre, wäre das ganz eine traurige Botschaft heute Morgen. Ich kann euch aber aufschnaufen, ich bin nicht fertig. Gott könnte das alles egal sein. Aber es ist ihm nicht. Gott reagiert auf die Misere. Und Gott zieht seinen Richtermantel aus. Er, der müsste richten über dem und sagt, die Folge von dem Ganzen ist ganz klar der Tod. Er zieht seinen Richtermantel aus und sagt, nein, das machen wir nicht. Und er kommt runter auf die Welt. Er kommt runter auf die Welt. Kommt zu einem Uriah. Der Uriah ist auf dieser Seite. Kommt zu einem Uriah, zu einem Geschädigten. Und kommt mit ihm mit. Ist nahe bei ihm. Er kommt aber auch zu einem David. Und kommt zu einem David mit. Gott ist auf die Welt gekommen. Also Gott ist von dieser Gottesnähe. Und jetzt, das übersteigt mein Denken wirklich. Gott ist von dieser Gottesnähe in Form von Jesus Mensch geworden und macht den Weg gleich durch. Ich weiss nicht, wie Gott sich von sich selber entfernen kann. Das kann ich mir um Gottes Willen nicht vorstellen. Aber er macht es irgendwie. Und geht immer mehr in die Gottesferne. Und jetzt wird es langsam gefährlich. Langsam nähert er sich im Tod. Und immer näher kommt er. Und am Schluss stirbt er sogar. Und am Schluss zeigt sich, dass das Leben stärker ist als der Tod. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Das ist die gute Nachricht, die hinter dem Kreuz steht. Und hinter der Auferstehung. In dem Prozess, den Jesus dadurch macht, in dem Prozess kommt er im Uriah wie auch im David nach, weil er das Schicksal von diesen beiden miterlebt, durcherlebt. Und weil er miterlebt, ist er bei ihnen, nahe bei ihnen, in ihrem Leben. Und was ist plötzlich wieder möglich? Beziehung mit Jesus ist möglich. Und was ist Beziehung mit Gott? Beziehung mit Gott ist Beziehung mit der Quelle vom Leben. Im 2. Timotheus 1,10 steht ein extrem cooler Vers, dort steht, dass Jesus die Macht von der Sünde, die Macht vom Tod besiegt hat. Ich glaube, das ist das, was am Kreuz passiert ist. Die Macht von der Sünde, die uns immer mehr abzieht und dem Tod endet, die hat Jesus durchbrochen. Die hat Jesus durchbrochen, indem er gekommen ist, mitgegangen ist und Leben in den Tod hineingebracht hat. Leben in den Tod hineingebracht hat. Leben in den Tod hineingebracht hat. Jetzt schließt sich der Kreis langsam. Gott kommt in jede Lebenslage hinein. Egal wo du stehst, ob du gefehlt hast wie ein David, wo weiß ich nicht was verbockt hat, zum Mörder oder Ehebrecher geworden ist. Egal ob du der Uriah bist, wo ganz viel Schaden an ihm passiert ist. Wahrscheinlich ist es eine Kombination von beidem. Wahrscheinlich wirst du in Teilsituationen auf dem Stuhl von David hocken, in Teilsituationen auf dem Stuhl von Uriah. Und auf beiden Stühlen ist eigentlich die natürliche Folge der Tod. Aber die Möglichkeiten sind überwältigend. Weil Jesus mitgekommen ist, der Weg. Weil Jesus nahe gekommen ist, ist Beziehung mit dem Leben möglich. Und Leben kann in den Tod hineinkommen. Wenn wir wieder bei der Quelle vom Leben ansaugen dürfen. Und jetzt fangen wir an zu verstehen, warum ein David das richtige Seil gewählt hat. Jetzt fangen wir an zu verstehen, wie sie aus seinem Mittelstrang richtig gewählt war. Warum? Weil er sich nicht daran geklammert hat, alles perfekt zu machen. Das war für ihn nicht so wichtig. Er wollte nicht alles perfekt machen. Sonst hätte er ein Problem gehabt, sobald er auf dem Anklagestuhl gewesen wäre. Er hat dann nicht sich an seine Königswürde gehabt, weil die war ziemlich vergänglich gewesen. Aber er hat sich an eine Gottesbeziehung gehabt. An eine Beziehung mit Gott hat er sich gehabt. An eine Beziehung mit dem Jesus, der Leben in den Tod hineingebracht hat, hat er sich gehabt. Und darum kommt auch in seinen Tod hinein Leben drin. Darum hat er sich als Richtige gehabt. Und darum glaube ich, gibt es nur eine richtige Wahl, an was für einem Seil, als wir unser Leben könnt aufhängen, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Am Schluss, Offenbarung 21,4, steht einer von meinen Lieblingsversen von der Bibel. Dort steht, dass Gott am Schluss alle Tränen wird abwischen. Es wird kein Tod, keine Trauer und kein Weinen mehr geben. Kein Schmerz wird es mehr geben. Die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Es wird kein Leid, kein Tod, kein Trauer, kein Schmerz, kein Brüllen mehr geben, weil Gott jede Tränen abgewischt hat. Weil er in jeder Situation mitgekommen ist. Und in jeder Situation, wo Menschen mit ihm Beziehung hatten, Leben in den Tod hineingebracht hat. Das ist ein Gott voller Liebe. Ein Gott voller Gnade. Und ein Gott, der am Schluss trotzdem richtet. Aber nicht richten im Sinne von, du hast mir das Auge genommen, ich nehme es dir jetzt auch, sondern dir ist das Auge genommen worden, ich gebe dir ein neues Auge wieder zurück. Nicht im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sondern im Sinne von, dir ist Unrecht geschehen, ich tue das wieder herstellen. Ich tue das wieder gerade richten. Ich gebe dir, was dir fehlt. So richtet unser Gott. An den Gott von der Hoffnung, an den möchte ich glauben. Und an den, glaube ich, lohnt es sich zu glauben.